Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
Freundlich, aufmerksam, nie auf Konfrontationskurs. Das klingt nach einer angenehmen Person, also für andere. Aber wer immer zuerst an die Reaktion der anderen denkt, bleiben da nicht eigene Bedürfnisse auf der Strecke? Ich bin Gabi Hafner und sage herzlich willkommen zu einer Folge von Einfach Leben über die Kunst, es allen recht machen zu wollen. Ist das wirklich eine Kunst oder liegt die Kunst darin, es eben doch nicht zu tun? Darüber spreche ich mit Sibylle Löw. Sie ist die katholische Leiterin der Krisenberatungsstelle Münchner Insel, Theologin und Therapeutin. Hallo Frau Löw, schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott.
Ist es nicht eigentlich ein gewisses Grundbedürfnis, harmonische und freundschaftliche Beziehungen zu pflegen und auch Anerkennung zu bekommen?
Ich denke ja, durchaus. Wir leben davon, dass wir, wenn wir selber nett sind, auch immer hoffen, dass andere auch zu uns nett sind. Und natürlich ist das Leben angenehmer, wenn wir in so einem Austausch, ich möchte jetzt nicht sagen der Nettigkeiten, aber des Respekts, der Achtung sind und dann das zurückkriegen, was wir auch sehen. Aber manchmal geht halt leider die Rechnung auch nicht auf.
Ja, man geht eigentlich schon so mit der Annahme durch die Welt, dass man auch gemocht wird, wenn man eben freundlich ist und zugewandt.
Ja, ich denke, das Thema ist tatsächlich, dass es eben manche Menschen gibt, die sagen, ach, diejenige oder derjenige, der ist ja so gutmütig, ach, da kann ich meine Grenzen ausweiten. Also ich hätte gern noch das und das und das und das bürde ich denen jetzt mal auf und warte mal, ob die Nein sagen oder eben nicht. Und das merkt man natürlich dann, wenn man eher so ein Mensch ist, der immer versucht, ja, es allen recht zu machen oder einfach freundlich und nett und hilfsbereit zu sein. Und das merken die Menschen dann oft eben erst sehr spät, dass da jemand vielleicht immer über ihre Grenzen drüber geht und ihn immer wieder und die auch immer noch erweitert für sich und sagt, ach ja, und das noch, also zum Beispiel in Arbeitskontexten, da kommt noch ein Stapel auf den Tisch geknallt oder gelegt und man denkt irgendwie, huch, ich kann doch jetzt schon nicht mehr, wie soll ich das schaffen? Und der andere macht vielleicht noch ein paar nette, scheinbar nette Sprüche dazu. Ach, das schaffen Sie schon, das haben Sie doch immer geschafft.
Sie machen das so toll.
Sie machen das so toll, genau. Und schwupp hat man es schon wieder da, bis man vielleicht dann auch darin ertrinkt und merkt, wo sind denn meine eigenen Grenzen und was macht es mit mir?
Also durch diese immer sehr freundliche, zugewandte Haltung öffnet man letztendlich Einfallstore, auch für Menschen, die das ausnutzen oder die halt sich Kräfte sparen, die man dann selber da reinstecken muss. Worin so ganz grundsätzlich unterscheidet sich das Handeln von Menschen, bei denen es eben stark im Vordergrund steht, es den anderen recht machen zu wollen?
Nun, ich denke, es sind wahrscheinlich zwei Hauptaspekte. Also einmal die eben die Hoffnung, Anerkennung und auch Nettigkeit und Wertschätzung zurückzubekommen. Aber auf der anderen Seite eben auch ein bisschen oder auch mehr die Konfliktscheuheit, also eben Konflikten, Auseinandersetzungen, Diskussionen. Also Diskussion meine ich jetzt eben dann auch mal was auszufechten mit Worten und hinter seiner Meinung zu stehen und zu sagen, nein, damit bin ich jetzt nicht einverstanden oder ich möchte das so nicht machen. Ich habe ein anderes Bedürfnis. Also dem auch aus dem Weg zu gehen.
Im englischsprachigen Raum werden solche Menschen People-Pleaser genannt. Da gibt es im Deutschen gar keine Entsprechung. Finden Sie das eine passende Bezeichnung?
Also gut, das Englische hat tatsächlich oft den Vorteil gegenüber dem Deutschen, dass es so griffige Worte finden kann. Ich denke, es ist tatsächlich etwas von einem Etikett, das Menschen dann so schnell aufgeklebt wird. Und ich denke, der Begriff, die Kunst, es allen recht machen zu wollen, das ist tatsächlich viel vielschichtiger, weil wir sehr schnell, wie wir vielleicht jetzt auch im Verlauf unseres Gesprächs sehen werden, auf diesen Punkt kommen, welche Not oft dahinter steckt und dieses Pleaser, ach ja, ich mach's allen nett und so, das klingt so uneingeschränkt nett und lustig und positiv,
harmlos,
richtig, genau. Aber das, was es dann oft bewirkt in den Menschen, ist ja alles andere als harmlos. Wenn sie merken, dass sie in dieser Hoffnung so bitter enttäuscht werden, dass, wenn sie doch nett sind und es allen recht machen, die anderen auch so nett zurück sind, ja, zu ihnen.
Also eine ganz hohe Gefahr, dass das ausgenutzt wird. Haben solche Menschen, die beinahe automatisch auf andere eingehen, eine andere Wahrnehmung ihrer Umgebung, also vielleicht besonders feine Antennen für andere?
Ich denke, dass das schon durchaus so ist, dass Menschen schon in ihrer Erziehung und vielleicht auch in der Kindheit durch bestimmte Konstellationen sehr geschult wurden, zu gucken, was brauchen andere. Das kann vielfältige Ursachen haben in der Kindheit. Ich denke, wenn man das so gelernt hat, ist es natürlich gut, wenn man gleichzeitig auch lernt, als Kind auch die eigenen Bedürfnisse dafür auch Antennen zu haben. Und das ist aber oft bei Menschen dann als Erwachsene, wo das aus dem Lot kippt. Also die haben super Antennen für andere, spüren schon ohne Worte, was der andere braucht oder nicht will. Sie sehen es schon an der kleinsten Mimik. Aber sie haben oft kein Gespür mehr dafür, was das mit ihnen macht, wo es an ihre Grenzen stößt oder wo sie vielleicht auch sagen, nein, also so geht's nicht. Ja, hier werde ich jetzt beschädigt und da muss ich jetzt auf mich aufpassen.
Also ich glaube ja, ein Punkt im Leben, wo man sich so eine Haltung vielleicht auch noch mal stärker antrainiert, das sind die Jahre, wo man kleine Kinder hat und einfach da plötzlich ein Mensch im Leben ist, dessen Bedürfnisse man zunächst ja einfach auch mal erfüllen muss. Und das geht ja auch oft über die Grenzen, dass da schon so ein Muster auch vorgeprägt wird, das dann durch weitere Jahre mit Kindern vielleicht bleibt.
Ich denke, das eine ist ja, dass wir das da lernen, Mütter wie Väter, die Bedürfnisse eines Kindes ernst zu nehmen. Aber ich denke schon, dass dieser Aspekt, wie wir erzogen werden, also gerade auch die Mädchen in, ich sage jetzt mal, früheren Jahrhunderten, gut, das ist jetzt schon lange her, aber ich denke, das wirkt bis in unsere Zeit, dass Mädchen sehr viel mehr dazu erzogen wurden, guck erst mal, was die anderen brauchen. Ja, das hat man dann im Puppenspiel auch eingeübt. Schau, was die anderen brauchen, während man Jungen vielleicht viel mehr ermutigt hat. Ja, also setz dich durch, zeig, wer du bist, sei nicht jetzt so eine Memme. Also ja, wenn einer dich irgendwie komisch anredet, dann sag was zurück. Also so diese Aufforderung, wehr dich, sei selbstbewusst. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen klischeehaft, aber also ich merke, selbst in meiner eigenen Erziehung, dass das und in der Generation meiner Mutter, meiner Großmutter, das war ein ganz starker Aspekt. Erstmal, also bei Mädchen, erstmal an die anderen denken, gucken, was wollen die. War ja dann auch so in dieser Rolle in der Küche die perfekte Hausfrau, die Gastgeberin. Also so immer zu gucken, was brauchen die anderen. Ich weiß, wir sind jetzt natürlich Gott sei Dank auch da in einer anderen Zeit und ich erlebe diese Vielfalt von jungen Familien, jungen Männern, Vätern, Müttern. Aber ich denke, es spielt immer noch herein, das so auf sich zu schauen, bei vielen eher als egoistisch angesehen wurde und dass es das höhere Ideal war, altruistisch zu sein, also auf die anderen bezogen zu sein. Jetzt kann man natürlich auch sagen, vielleicht kippt da gerade gesellschaftlich auch was, denn wir erleben jetzt natürlich zumindest mit so politischen Gestalten, die ja über Leichen gehen. Hauptsache, sie machen das, was sie selber wollen. Ja, nun ist aber natürlich nicht jeder irgendwie, Gott sei Dank, so gestrickt. Aber da hat sich sicherlich was verändert.
Und da gibt's auch viele Frauen. Aber ich habe das Gefühl, die werden schon eben auch, sagen die ja auch immer wieder in der Politik, anders beurteilt, wenn sie auf sich und ihre Ziele schauen, dann wird sofort gefragt, ja, aber Sie haben doch auch Kinder und wie machen Sie das denn eigentlich so? Aber da ist sicher viel in Bewegung geraten. Ist ja schon auch ein christlicher Wert, der hochgehalten wird, die Nächstenliebe und das Aufmerksam auf andere. Auch ein wichtiger Kitt auch für die Gesellschaft, oder?
Das finde ich unbedingt. Also ich glaube, dieses christliche Ideal der Nächstenliebe, und das war ja nicht nur die Familie, sondern das bezog sich ja dann bis hin auch auf den Fremden, wenn er in Not ist, wenn er an meiner Haustür klopft sozusagen. Das finde ich eine großartige eigentlich Kulturleistung, zu sagen, wir wenden uns auch dem, also natürlich eigenen Familienangehörigen, Freunden und so weiter, aber auch dem Fremden wohlgesonnen zu und versuchen ihm das zu geben, Zuwendung in irgendeiner Form, das kann dann auch Essen oder sonst was sein, was derjenige braucht. Aber ich finde den Nachsatz eben auch so wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, dass das geht oft dann oder ist oft in den vergangenen Jahrhunderten ein bisschen zu kurz gekommen. Und da ist es sicherlich auch positiv, dass junge Familien ihre Kinder auch immer wieder zu sagen, ja, und wie ist das gerade für dich selbst?
Ja. Also dieses wie dich selbst, das könnte man fast wie ein Pluszeichen, also die anderen und dich selbst interpretieren. Wann kippt es denn ins Ungute? Also ich muss sagen, ich kenne auch so ein paar Menschen, die gleich dabei sind zu überlegen, oh, habe ich da jetzt vielleicht einen Fehler gemacht oder habe ich da ein Durcheinander reingebracht? Und also da immer sehr, sehr feinfühlig auch sind. Das ist schon angenehm im Umgang, aber ich denke, für die Betreffenden auch sehr anstrengend. Wann kippt es so ins Ungute, ins Ungesunde, wenn man so sehr auch auf die anderen achtet?
Naja, ich denke, wenn wir den Titel so ganz ernst nehmen und sagen, die Kunst ist allen recht zu machen, wenn wir das mal so ausdeklinieren, dann müssen wir ja sagen, das bedeutet ja, sei es jetzt am Arbeitsplatz oder vielleicht in der Familie oder Freundeskreis, dann heißt es, ich schaue tatsächlich in alle Richtungen. Bleiben wir mal am Arbeitsplatz. Ich schaue nach oben zu vielleicht meinem Vorgesetzten. Ich schaue zu meinen Kollegen. Und wenn ich vielleicht selber auch eine Führungsposition in der Mitte habe, dann schaue ich auch zu meinen Mitarbeitenden. Ja. Und wenn ich es denen allen recht machen möchte oder auch jetzt in meiner Familie, vielleicht den Eltern, den Kindern, wenn ich jetzt noch pflegebedürftige Eltern oder so habe oder auch allen Freunden, dann wird es unweigerlich zu einem Spagat führen. Und wenn man sich einen Spagat vorstellt, dann reißt es einem irgendwann die Beine auseinander und man kann nicht mehr gut stehen. Das heißt, man wird zerrissen, man ist völlig überfordert, weil wenn ich da auf der einen Seite jemanden recht mache, ist es eben oft so, dass es für den anderen nicht gut ist. Und wenn ich es dem aber auch recht machen will, dann zerreißt es mich selber. Und ich glaube, diese Überforderung, dieses es zerreißt mich, ich möchte, dass die glücklich sind und dass die glücklich sind, die führt eben irgendwann unweigerlich dazu, dass ich selber ausbrenne, dass ich erschöpft bin, überfordert bin, dass ich in ständigem Stress bin, dass die Konflikte erst recht aufbrechen, die ich eigentlich verhindern möchte. Ja, weil ich sage jetzt mal banales Beispiel, wenn von oben die Firma sagt, ja, wir müssen die und den Leuten kündigen. Ja, und ich bin in der Verantwortung, es dann umzusetzen. Ja, wie soll ich es dem Mitarbeiter recht machen, wenn ich ihm aber eigentlich sagen muss, es tut mir leid, Sie werden Ihren Arbeitsplatz verlieren. Also diese Spannung entsteht dann in demjenigen, der das versucht.
Man kann nicht alle Übel des Lebens oder alle Zumutungen des Lebens abfedern in der eigenen Person. Und das wäre ja dann etwas, was man da versucht. Ich fand es interessant, man findet im Netz zu dem Thema auch auf den Webseiten von Krankenkassen richtig viele Informationen. Das heißt, durch so ein rundum gefälliges Verhalten, da kann richtig Leidensdruck entstehen bis hin zur Krankheit.
Ja, ich denke, da entsteht Burnout, Stress und diese Arbeit zwischen den Fronten, die führt dazu, dass ich meine Grenzen nicht mehr spüre, dass ich vielleicht ständig Migräne habe, Bluthochdruck entwickle. Also das ist ja so ein schönes, ich stehe unter Hochdruck, ist ja so ein schönes Bild auch in unserer Sprache, dass ich vielleicht immer wieder Schmerzen habe, weil mein Körper sich versucht, diesem Stress zu entziehen. Und irgendwo greift er dann zurück auf irgendwelche Reserven, aber irgendwann sind die aufgebraucht und dann kommt die Verspannung, dann kommt der Schmerz, die Magenschmerzen, die Rückenschmerzen, die Kopfschmerzen und der Körper holt sich dann seinen Tribut und die Menschen werden natürlich dadurch, es führt ja zu zusätzlichem Stress, wenn ich so eine Arbeit bewältigen will, aber dann noch Migräne dabei habe.
Das ist dann richtig hart. Wie ist es in Beziehungen? Entwickelt sich da nicht automatisch so eine gewisse Schieflage, wenn ein Partner oder die Partnerin immer nachgibt, immer sich nach den Vorstellungen des Partners, der Partnerin richtet und vielleicht schon gar keine eigenen Vorstellungen mehr entwickelt oder gar nicht mehr spürt, was will ich eigentlich selber?
Also ich denke, das extremste Beispiel ist sicher, wenn sozusagen eine eher narzisstisch veranlagte Persönlichkeit auf einen Menschen trifft, eben der ihm das alles recht oder ihr das alles recht machen will. Man spricht da ja auch sogar davon, dass man sagt, Narzissten wählen sich oft Echoisten, also Menschen, die eben keinen eigenen Standpunkt haben, sondern nur als Echo fungieren, also die Großartigkeit des Narzissten widerspiegeln, bewundern, sagen, ja, ist alles toll und ja, du machst es super und es ist herrlich und so weiter, aber eben immer weniger ihren eigenen Standpunkt behaupten. Und das führt natürlich auch auf Dauer zu einer extremen Situation. Also wir erleben das ja in unserer Beratungsstelle in der Münchner Insel sehr oft, dass Männer und Frauen kommen, Partnerinnen, die eben merken, na ja, dieses Konstrukt, der eine ist so der Großartige, der andere tut und macht, das geht so eine Weile ganz gut, weil die Narzissten auch sehr charmant sind und irgendwie das auch gut rüberbringen. Aber irgendwann werden die Forderungen der Narzissten und Narzisstinnen dann auch immer größer und immer mehr. Und wehe, man kritisiert mal was oder wehe, man setzt eine Grenze, dann kann das auch sehr schnell in eine Entwertung umkippen. Und dann ist, sage ich jetzt mal, Schluss mit lustig. Und da entsteht dann natürlich ein sehr großer Leidensdruck, wenn ich merke, jetzt habe ich mich doch so bemüht und habe ihm doch alles recht gemacht und es dankt mir keiner. Also auch dieser Aspekt von Müttern erleben wir manchmal auch, die so alles für ihre Kinder gegeben haben und da dann, wenn ich sozusagen meinem Kind nie auch eine Grenze setze und sage mal, du, hier ist jetzt mal Schluss und ich möchte, dass du das jetzt respektvoll mir auch gegenüber dich benimmst. Ich bin deine Mutter, ich habe eine Fürsorge für dich, ich sehe, dass das nicht gut ist und ich möchte, dass du das jetzt so nicht machst oder so, aus dem und dem Grunde. Wenn aber überhaupt nichts mehr akzeptiert wird und ein Kind macht und tut, was es will, dann ist das Erstaunliche, dass es nicht irgendwann sagt, oh, ich hatte so eine tolle Mutter, da konnte ich alles machen, was ich wollte. Nein, im Gegenteil, diejenigen nutzen das immer mehr aus und wehe, die Mutter macht es irgendwann nicht mehr, dann wird ihr gedroht, dann wird sie unter Druck gesetzt und die Mütter sind fassungslos und sagen, aber ich habe doch immer alles und man sagt, naja, ihr Kind hat keinen Respekt mehr vor ihnen. Es macht, was es will. Es spürt nicht, dass sie eine Haltung, dass sie eine Verantwortung haben und dass sie auch sagen, nein, das ist nicht gut für dich, da schädigst du dich und das lasse ich jetzt nicht zu.
Also dieses mal auch klare Kante zeigen, Grenzen ziehen, sei es jetzt gegenüber den Kindern in der Erziehung, sei es auch in der Partnerschaft oder auch bei den Kollegen. Also überall da sind solche Persönlichkeiten gefordert, doch zu spüren, wo sie da Grenzen setzen wollen. Sollte man aus dieser Haltung eben es den anderen möglichst recht machen zu wollen, möglichst vielen auf alle Fälle herauskommen, zu einer anderen Haltung finden, auch wenn Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Empathie sich ganz toll anhören und das ja sehr schätzenswerte Eigenschaften sind, aber die kosten halt wahnsinnig viel Kraft.
Also wir haben ja auch viele junge Menschen bei uns in der Münchner Insel und wenn es da so um Partnerschaft geht, dann ermutige ich die jungen Menschen eigentlich immer, gerade ganz zu Beginn einer neuen Freundschaft. Natürlich, ich sag mal, das ist ja ganz normal, wenn man auch verliebt ist und so, man möchte sich möglichst gut darstellen, ja. Aber ich ermutige immer dazu, auch zu sagen, gerade da ist es auch gut möglich zu sagen, du, irgendwie, das hat mich jetzt irritiert, was du gesagt hast. Habe ich das richtig verstanden? Oder finde ich jetzt ein bisschen komisch? Also zum Ausdruck zu bringen, hoppla, da stößt was an meine Grenze. Und feine Antennen zu haben und nicht zu allem, ach ja, super, super, super. Und dann danach zu sagen, naja, eigentlich habe ich schon ganz am Anfang gespürt, dass derjenige doch sehr oder diejenige nur auf sich guckt und ich immer die Gebende bin und die und der Gebende und der Machende. Aber ich habe es halt nie angesprochen, ich habe es nie ernst genommen, ich habe nie gesagt, du, das gefällt mir nicht.
Das ist vielleicht wirklich der Punkt, sich selber ernst genug und wichtig genug zu nehmen, dass man eben an so einem Punkt dann auch einen Finger reinlegt und sagt, was war das jetzt, was hat mich gestört und das spreche ich an. Und nicht ständig eigentlich über sich hinwegzugehen. Das ist das wahrscheinlich, was man lernen muss. Also es ist nicht so, dass aus diesem vielen sich verbiegen und immer nach den anderen gehen, so automatisch das Bedürfnis kommt, jetzt muss ich mal dran sein, sondern das muss man wieder lernen.
Ich glaube, es passiert erst, wenn die Desillusionierung einsetzt. Also wenn die, natürlich, das ist dann auch immer sehr schmerzhaft und sehr traurig, wenn die Menschen total enttäuscht sind und sagen, ich habe doch alles gegeben und warum kümmert sich jetzt mein Kind nicht um mich? Oder ich habe doch für die Partnerin alles gemacht. Warum lässt sie mich jetzt so irgendwie im Regen stehen? Ja, und warum merkt sie gar nicht, dass es mir jetzt nicht gut geht und dass ich mich verausgabt habe oder sowas? Ja? Und warum spielt es gar keine Rolle?
Was sind denn so die ersten Schritte? Sie haben es jetzt für Beziehungen erklärt, um mehr nach den eigenen Bedürfnissen zu gehen und weniger nach denen der anderen.
Also ich glaube, der erste Schritt ist sicherlich, sich tatsächlich einzugestehen, wenn man merkt, ich kann nicht mehr, ich kann so nicht mehr weitermachen, ich schaffe das nicht mehr, es allen recht zu machen. Und einen Blick dahin zu werfen, was verliere ich damit immer mehr und was wäre aber auf der anderen Seite, was würde ich gewinnen, wenn ich doch mal meine eigenen Grenzen, meine Bedürfnisse wahrnehmen würde? Also wirklich zu spüren, eigentlich will ich das nicht, was da jemand von mir verlangt oder was ich jetzt auch meine, schon wieder geben zu müssen. Und was passiert denn, wenn ich das jetzt mal nicht tue? Ja, was löst es schlimmstenfalls aus? Also wir fragen manchmal dann auch in der Beratung, was würde denn passieren? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn man sich es dann mal so anguckt, ja, vielleicht der mag mich nicht mehr oder die ist dann vielleicht sauer, die Freundin. Ja, dann kann man natürlich auch sagen, und was denken Sie, wenn die sauer wäre, die Freundin, würde sie sie dann gleich fallen lassen? Würde sie dann sagen, ach, mit der will ich nichts mehr zu tun haben? Oder gibt's da nicht doch was, was die sehr schätzt an Ihnen? Vielleicht würde die ja dann doch mal auf Sie zugehen und sagen, ey, was ist denn los mit dir? Geht's dir nicht gut? Und dann könnten Sie ja vielleicht auch mal sagen, ja, in der Tat, es geht mir gerade nicht gut oder das und das hat mich irgendwie verletzt oder hat mich geärgert oder da bist du über meine Grenzen drüber. Solche Gespräche können ein so viel mehr an Nähe, an echter Wertschätzung bringen, ja. Wenn jemand anderer auch mal merkt, oh, die Freundin, die immer da ist für mich, ja, jetzt braucht sie mich mal. Natürlich ist es auch gut, wenn man dann auch Wünsche formulieren kann, dass man sagt, du, ich fände es jetzt schön, wenn du mir mal zuhören würdest. Es kommt nicht selten vor, dass Menschen kommen und sagen, ja, ich habe so im Gefühl, ich bin immer, alle rufen mich an, wenn sie Probleme haben. Die laden alles bei mir ab und ich, ja, die fragen gar nicht, wie geht's dir denn? Ja.
Ja, weil man sich immer so zurücknimmt, ja, dass die anderen gar nicht auf die Idee kommen, dass man auch ein, genau, Mensch ist, der mal was braucht.
Aber ich sage dann auch immer, ja, das ist tatsächlich auch traurig, also wenn die das gar nicht merken, dass sie ihn noch nicht mal fragen, aber dann müssen sie es ansprechen, dann müssen sie sagen, du, jetzt würde ich auch gern dir was von mir erzählen. Mir geht's jetzt gerade auch nicht gut, weil, was weiß ich, in der Arbeit oder in der Beziehung oder so ist gerade das und das los, ja. Also dann nehmen sie sich halt auch mal wichtig und nehmen sie sich mal ernst und bringen es ein. Und natürlich, also wenn dann eine Freundin irgendwie sagt, oh, jetzt habe ich keine Zeit und das will ich jetzt nicht und keine Ahnung, und dann würde ich mir tatsächlich auch gut überlegen, ob das denn eine Freundschaft ist, die vom gegenseitigen Geben und Nehmen und sich beschenken, mit Zuhören, mit Anteilnahme lebt, oder ob das eben so was Einseitiges ist, wo ich dann, das ist ja ein schönes Bild, nicht mehr die wertgeschätzte Zuhörerin, sondern zum Schluss entsteht ein Mülleimergefühl. Und ich denke, dieses Bild macht es ja sehr deutlich, dass da dann was gekippt ist.
Noch bevor man wirklich anfangen kann, für sich auch mal Aufmerksamkeit einzufordern und dieses Zuhören und Empathie, die einem entgegengebracht wird, noch davor muss man sich aber erstmal eingestehen, dass man eigentlich sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt hat, ganz lange Zeit, oder die falsche Strategie, zumindest eine sehr, sehr anstrengende Einstellung zu den anderen gepflegt hat, und dass es an einem selber auch liegt, was zu ändern. Das ist ja schon auch kein so einfacher Schritt, sondern wahrscheinlich macht man einfach, solange es irgendwie geht, immer weiter und weiter. Eben, weil Sie sagten, meistens kommt es erst, wenn man dann wirklich so bitter enttäuscht worden ist.
Also ich finde es immer sehr vielversprechend, tatsächlich mal in die eigene Kindheit zu gucken. Ich mache mal so ein Beispiel. Wenn ich als Kind miterlebe, dass meine Mutter zum Beispiel immer wieder krank ist, ja, dann natürlich verletzlich ist, dann werde ich ganz automatisch natürlich als Kind lernen, ich muss aufpassen, die Mutter muss geschützt werden. Ja. Dann lerne ich, weil ich natürlich Angst habe um die Mutter, lerne ich, meine Bedürfnisse zurückzustellen und ganz feine Antennen zu haben für die Bedürfnisse der Mutter. Also das spielt schon eine große Rolle, dass wir oft dieses es allen recht machen gelernt haben. Oder ich sage noch mal ein anderes Beispiel, die Eltern sich getrennt haben oder trennen. Ja, das ist nicht selten so, dass Kinder dann immer denken, sie seien irgendwie schuld gewesen, was sie natürlich nicht sind. Und Kinder haben auch da dann so Antennen und versuchen es dann, Papa und Mama total recht zu machen, weil sie wollen, dass die beiden zusammenbleiben, dass die sich eben nicht trennen. Und das sind so Fallen, die ergreifen wir, weil es für uns die beste Lösung erscheint. Und da kann man auch eine gewisse Stärke dann damit entwickeln. Das ist nicht nur schlecht. Aber wenn ich erwachsen bin, muss ich natürlich gucken, eben ist dann diese Strategie, ich will es jetzt allen recht machen, ist die noch tragfähig? Ja, als Kind war sie gut, als Kind war sie die Lösung für mich, scheinbar jetzt, ja. Aber als Erwachsener habe ich die Möglichkeit, das zu reflektieren und dann auch zu sagen, also das und das ist gut, ich habe gute Antennen für andere, ich kann mich gut einfühlen. Aber da, wo ich dann meine eigenen Grenzen, meine eigenen Bedürfnisse völlig aus dem Auge verliere, das ist nicht gut.
Da ist dann ein Wechsel, ein Strategiewechsel angebracht. Solche Menschen werden wahrscheinlich aber als Erwachsene trotzdem nicht plötzlich anfangen, anderen eine abweichende Meinung so knallhart hinzuschleudern. Wie kann man das lernen, dann eben auch, ja, mal Paroli zu geben und auch Gegenwind auszuhalten? Das ist ja dann auch, also wenn ich nicht immer so einfühlend, aufmerksam, gefügig mich gebe, dann gibt es ja auch vielleicht mal schon Gegenwind. Das muss ich dann auch erstmal aushalten lernen.
Ja, das Erste ist sicherlich immer erstmal, dass ich spüre, wenn bei mir eine Grenze überschritten ist. Ja, und also wenn ich das nicht anfange zu spüren und anfange ernst zu nehmen, komme ich da nicht ran. Ja, da wird sich auch nichts verändern. Aber wenn ich das zum, sagen wir mal das Beispiel, in der Arbeit, eine Kollegin hat irgendwie in der Arbeit gestern irgendeinen schnippischen, blöden Satz zu mir gesagt, hat mir da irgendwas hingehauen, ja, und das hat mich eigentlich richtig verletzt. Ja. Dann empfehle ich auch den Menschen, das muss man gar nicht gleich können in der Minute, ja, das ist oft eine Überforderung, man kennt das ja, dann merkt man das, wenn man nach Hause fährt und dann gärt es in einem und es dreht im Kopf und dann hat die das gesagt und das und welche Unverschämtheit und warum habe ich nicht reagiert und so. Ja, ich sag immer, man kann am nächsten Tag auch noch, man kann noch mal sagen, du übrigens irgendwie, du hast gestern das und das gesagt, habe ich das richtig verstanden, dass du das und das gemeint hast? Oder das hat mich wirklich irgendwie verletzt? Oder das hat mich echt traurig gemacht, dass du mich so siehst oder dass du mich so einschätzt oder so? Also sozusagen, wenn man von sich spricht, wenn man es fragend tut, also nicht vorwurfsvoll anklagend und in Du-Botschaften, sondern eben sein eigenes Gefühl benennt, dann ist es in der Regel schon so, dass andere Menschen nicht gleich in den aggressiven Verteidigungsmodus gehen, sondern vielleicht eben auch sagen, ach so, ja, na, habe ich ja gar nicht so gemeint und irgendwie so, ja. Also dann oft sich schnell aus der Affäre ziehen. Und selbst wenn sie sich dann schnell aus der Affäre ziehen, ah, habe ich ja gar nicht so gemeint, ich glaube, das ist wirkungsvoll. Die Kollegin wird sich das nächste Mal überlegen, ob sie mir wieder sowas hinrotzt, sage ich jetzt mal, oder hinhaut. Und ich vielleicht beim nächsten Mal sage, du, das hat mich wirklich geärgert, was du da gestern gesagt hast. Und das war jetzt das zweite Mal und ich möchte nicht so, dass du so mit mir umgehst. Ja, also ich denke, wir können im Kleinen anfangen, es zu benennen, zu sagen, es hat was mit mir gemacht, vielleicht habe ich dich auch missverstanden, vielleicht hast du es gar nicht so gemeint. Okay, da bietet man dem anderen noch so eine Brücke an, aber es ist tausendmal besser, wie es einfach runterzuschlucken und zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Denn dann sagt die Kollegin, ach, das nächste Mal, der kann ich noch mehr hinhauen, die wehrt sich ja eh nicht. Ja, und ich glaube, wenn man da anfängt, einfach mal zu sagen, stopp, da war was, das hat was mit mir gemacht, ja, hat mich verletzt, hat mich traurig gemacht, hat mich irgendwie so, also das bewirkt was. Ja. Mhm. Und mit so kleinen Schritten kann man es anfangen, auch dem Vorgesetzten gegenüber zu sagen, habe ich Sie da richtig verstanden, das, ja, dann muss er sich ja erstmal erklären. Und dann kann ich ja nachfragen und sage, naja, Sie haben aber das und das gesagt und ich habe das schon so verstanden. Also das kann man lernen, dann zu sagen, vielleicht sich auch vorher vorzubereiten, zu sagen, welche Argumente hätte ich, was möchte ich aufgreifen, was möchte ich ihm vermitteln, wo möchte ich sagen, nee, also damit bin ich nicht einverstanden oder so nicht mit mir.
Auf die Art lernen dann die Menschen, mit denen man zu tun hat, dass man eben nicht immer der Nachgiebige, die Gute ist, die das dann alles irgendwie runterschlucken oder übergehen, ja, und freundlich zurücklächeln, sondern da lernen sie, da mit dieser Person muss ich doch ein bisschen bewusster umgehen. Wenn wir zum Schluss vielleicht nochmal auf die ganze Gesellschaft schauen, also traditionell von der Erziehung, von der Rollenverteilung, ist es ja schon eher so, dass es so einen Teil gibt, der stark drauf vorbereitet wurde, Rücksicht zu nehmen, sich selber zurückzunehmen. In der Regel waren das die Frauen. Und gut, manche sind von der Persönlichkeit oder von ihrer Erziehung her vielleicht auch von anderen Gegebenheiten her so geworden. Also da gibt's ganz viele Menschen, die eher so drauf sind, dass sie nachgeben, auf die anderen schauen. Und dann gibt's die, die eher so ihrs durchkriegen wollen, auch so auftreten, sehr selbstbewusst und sehr, sehr stark rüberkommen und so die Dinge in die Hand nehmen. Wenn wir jetzt wissen und immer mehr lernen, es ist nicht gut, seine eigenen Grenzen nicht zu respektieren, zu viel immer sich nach den anderen zu richten, sondern da darf man schon auch mal ein Stoppschild hinstellen und sagen, so geht's nicht. Wie müsste sich denn der Umgang miteinander in der Gesellschaft verändern, dass wir aber trotzdem die Schwachen nicht hinten runterfallen lassen, dass wir trotzdem einen sozialen Kit haben und Menschen da sind, die anderen Raum geben, weil wenn wir lauter Egoisten haben, das funktioniert auch nicht.
Ja, ich denke, wir haben ja diese Gabe der Solidarität, also sich mit anderen zu solidarisieren, gemeinsam zusammenzustehen für eine Sache oder für eine Person oder für etwas und vielleicht auch für jemanden Schwachen, also ich denke, wir alle lernen es noch, hoffentlich in der Schule, in der Kindheit, durch unsere Eltern, durch unsere Lehrer, Lehrerinnen. Die anderen stehen dann zum Beispiel auch mal hinter mir, wenn ich deren Hilfe brauche. Ja, also so dieses Thema Solidarität. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges und natürlich dieses mit Achtung aufeinander umzugehen. Also ich denke, eine Gesellschaft, die immer mehr polarisiert und Hass sät. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Regierung, die Hass sät, eine lebenswerte Gesellschaft kreieren kann. Ja, weil dazu braucht es ja, wir stehen zusammen, wir helfen uns, wir sind respektvoll miteinander, wir unterstützen uns. Unsere ganzen Sozialsysteme sind darauf ausgelegt zu sagen, wir zahlen alle in die Krankenkasse ein und der, der dann krank ist, kriegt da draus was. Ja? Und ich, die vielleicht die ganze Zeit nicht krank bin, ja, ich habe trotzdem gezahlt und habe halt Glück, kann mich ja freuen, dass ich gesund bin. Und ein anderer braucht es gerade dringend und kriegt davon was. Und ich denke, dieses Solidarprinzip ist eigentlich was ganz Wunderbares und das sollten wir nicht aufgeben und auch nicht in Frage stellen. Und auch nicht Menschen, die wenig haben, die krank sind, die nicht arbeiten können, dann noch irgendwie sagen, ja, ihr kriegt ja zu viel und ihr seid Schmarotzer oder sowas. Also ich meine, das sind so abwertende, so auch natürlich unchristliche Verhaltensweisen. Jesus hat sich all diesen Menschen genau zugewandt, die am Rande waren, die krank waren, die vielleicht nicht arbeiten konnten und gehungert haben. Also ich glaube, wenn wir auf die Schwächsten in der Gesellschaft hacken, also auf denen rumhacken oder die entwerten, dann verlieren wir wirklich die Kultur der Nächstenliebe, der Solidarität, des Miteinanders, des Aufeinanderachtens. Ja. Und das wünsche ich mir, dass wir da vielleicht alle wieder sensibler sind und nicht so in so einem billigen Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nicht nur da gut und da böse oder gut und richtig oder so. Da gibt es oft viel dazwischen und das ist mühsam, das ist auch anstrengend. Ja. Aber da braucht es unserer aller Freude und Lust auch, das miteinander zu tun. Und jeder, also der sich für andere einsetzt, weiß, wie schön es ist, wenn man dann diese Dankbarkeit erlebt und dieses Miteinander, dass man irgendwie zusammen was geschafft hat.
Wenn wir nochmal zurückgehen zur Ausgangsfrage der Sendung, die Kunst, es allen recht machen zu wollen oder die Kunst, es nicht zu tun. Wo liegt die Kunst? Wie sehen Sie es?
Ja, ich glaube auch in der Mitte. Es ist schön, wenn wir auf andere gut gucken. Aber ich denke auch, wir dürfen auch diese Kunst beherrschen, zu sagen, jetzt kann ich gerade nicht mehr. Ich bin gern dann und dann wieder bereit, was für dich zu tun. Aber hier brauche ich jetzt gerade mal was. Hilf du mir doch jetzt mal. Das wäre schön, wenn uns das gelingt, auch den Wunsch konkret zu äußern.
Also die Kunst im richtigen Moment auch.
Nein zu sagen.
Nein
und
zu sagen.
Einen Wunsch zu formulieren, was man selber braucht.
Vielen Dank, Frau Löw, für Ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet und Ihre vielen Hinweise. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch für die Einladung. Danke.